Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Die Legende vom Stahlarbeiter John Henry, wie ein Mythos Afroamerikanern in den USA hilft, sich gegen Rassismus zu behaupten, aber zugleich auch anfällig für Krankheiten wie Covid-19 macht. Der Wissenschaftler Sherman James hat den Zusammenhang erforscht. Kirchenkritik unerwünscht, das Traditionsblatt Tygodnik Powszechny mit wichtigen Impulsen für die polnische Gesellschaft ist in Not. Der polnische Klerus hält es für glaubensfeindlich und hat der Redaktion die Räume gekündigt. Und wer darf wann, mit wem und zu welchem Zweck? Das Institut für Islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität befasst sich in einem Forschungsprojekt mit muslimischer Sexualethik. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Rassismus ist in der amerikanischen Gesellschaft nach wie vor ein tief verwurzeltes Problem. So haben Afroamerikaner einen schlechteren Zugang zu Bildung und guter Arbeit, sind häufiger arm und arbeitslos. Insgesamt liegt die Lebenserwartung von afroamerikanischen Männern deutlich unter dem amerikanischen Durchschnitt. Laut einer Studie des medizinischen Online-Journals der Public Library of Science sind afroamerikanische Männer auch viel häufiger Opfer der Corona-Pandemie. Der amerikanische Wissenschaftler Sherman James wollte die Gründe dafür wissen. Er hat über die Bedeutung von chronischem Stress auf das Herz-Kreislauf-System geforscht und ist dabei auf die Legende des Stahlarbeiters John Henry gestoßen. Andreas Roberts hat mit ihm darüber gesprochen.
Wenn wir über die Bedeutung von psychologischem Stress nachdenken, müssen wir auch untersuchen, wie Menschen auf Stress antworten. Was machen sie, wenn sie gestresst sind? Wie gehen sie damit um?
Für Epidemiologe Sherman James brachte die Erkenntnis, dass kulturelle Mythen einer gesellschaftlichen Gruppe eine hohe Auswirkung auf deren Stresslevel haben, den Durchbruch in seiner Forschung.
Eine andere Weise, wie Menschen auf Stress reagieren, ist, dass sie sich entscheiden, sehr hart zu arbeiten. Sie versuchen alles, einen Weg zu finden, die Probleme in ihrem Leben zu lösen. Sie geben trotz dieser Herausforderungen einfach nicht auf.
Und die Herausforderungen für einen schwarzen Mann in der amerikanischen Gesellschaft waren immer schon unverhältnismäßig höher als für einen Weißen. Um trotzdem den Kampf gegen diese massive Benachteiligung aufzunehmen, erzählten sich die Menschen die Legende von John Henry, einem ungebildeten Stahlarbeiter in den frühen 1870er Jahren, als Zehntausende von schwarzen Arbeitern die Gleise für Amerikas transkontinentale Eisenbahn legten. Eines Tages sei er zu einem Wettkampf mit einer Maschine herausgefordert worden, die seine Arbeit ersetzen sollte. Gemäß der Legende kämpfte er viele Stunden gegen sie und gewann zum guten Schluss. Doch aus physischer und mentaler Erschöpfung brach er danach tot zusammen.
Die Legende von John Henry half, ganz normalen Schwarzen der Arbeiterklasse, die oft weder schreiben noch lesen konnten, über ihr Leben zu reden und ihren Kindern zu vermitteln, was es heißt, ein schwarzer Amerikaner zu sein, welche Hindernisse ihnen begegnen werden, wie sie sie überwinden können und wie sie trotz nachteiliger Gesetze und sozialer Normen im Leben vorankommen können.
Arbeite hart, erwarte nichts und gib niemals auf. John Henry wurde zum positiven Vorbild in einer Umwelt voller Rassismus und negativer Stereotype.
Es ist wichtig, darüber im Kontext der Lebenserfahrung von schwarzen Männern zu reden, weil die negativen Stereotypen so mächtig sind, diese Vorurteile, dass schwarze Männer gefährlich, kriminell, verantwortungslos und faul sind. John Henryismus war dagegen sehr positiv. Es war ein Weg, sich diesen Klischees zu widersetzen und positiv über schwarze Männer zu reden.
Zusätzlich zu diesen heroischen Werten von extremer Belastbarkeit, Unnachgiebigkeit und Fleiß kommt die Verantwortung für die eigene Gemeinschaft dazu. Doch angesichts dieser hohen Erwartungen stellt sich die Frage, ob aus der positiven Legende nicht ein Fluch geworden ist.
on the one hand, being this way in the world.
Einerseits gibt einem die Entschlossenheit, etwas aus seinem Leben zu machen und anderen dabei noch zu helfen, ein Gefühl von Sinn. Und einen Sinn zu haben, verleiht gute psychische Gesundheit. Diese Menschen haben ein niedriges Risiko, depressiv zu werden und tendieren eher dazu, sehr gute Beziehungen zu haben. Sie sind gesellschaftlich eingebunden, was ebenfalls ihre Gesundheit fördert.
Doch wenn die Umstände sich verschlechtern, verkehrt sich der Nutzen dieser Lebensphilosophie ins Gegenteil.
Es ist eine paradoxe Beziehung. In Umständen extremer Not, Armut und wenn man sich nicht mehr vor den brutalsten Formen von Rassismus schützen kann, dann ist John-Henry-Ismus vielleicht gut für die mentale Gesundheit, aber man zahlt physisch einen Preis dafür.
Sherman James beschreibt, wie die Pandemie, die ihre Opfer besonders bei Personen mit Bluthochdruck, Diabetes und einem kompromittierten Herz-Kreislauf-System findet, das System vieler schwarzer Männer im letzten Sommer endgültig überfordert habe. Viele, die gestorben sind, seien moderne John Henrys gewesen, hart arbeitend, ehrgeizig, optimistisch, hartnäckig und sozial aktiv. Unter ihnen Freischaffende, Unternehmer, Sporttrainer und Seelsorger, oft doppelt belastet zwischen kranken Eltern und jungen Kindern. Ihr Tod habe die schwarzen Communities auf unabsehbare Zeit getroffen, glaubt Sherman James. Das Einzige, was hilft, sagt er im leidenschaftlichen Ton, sei ein fundamentales gesellschaftliches Umdenken oder, in der Allegorie der Legende gesprochen, die Maschine muss sich ändern.
Change the laws, right? Change the policies and invest in communities.
Ändert die Gesetze und investiert in die Communities. Schafft neue Anreize für junge Leute, junge Afroamerikaner. Sorgt für eine gute Erziehung vom Kindergarten bis zum College und investiert in die Menschen, damit sie es leichter haben, ihre Träume zu erfüllen. Das ist, was wir brauchen. Deswegen war das Wählen so wichtig. Damit Leute in Machtpositionen kommen, die Gesetze verabschieden, die die Intensität der Kräfte, die alles so schwierig machen, reduzieren.
Die Einsicht in die Bedeutung kultureller Mythen wie die Legende von John Henry hat Sherman James geholfen, den Zusammenhang zwischen kultureller Dynamik und Gesundheit besser zu verstehen. Seine Einsichten könnten für den Umgang mit Krankheiten wegweisend sein.
Bei marginalisierten Communities in multiethnische Gesellschaften wie den USA ist es wichtig zu versuchen, deren Anfälligkeit gegenüber verschiedener Krankheiten zu verstehen. Sei es Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Covid-19. Man muss die verschiedenen Gründe für diese Anfälligkeit verstehen, ihre objektiven und subjektiven. Und das bedeutet, dass man wirklich mit den Menschen reden muss, um ihre Perspektive kennenzulernen und zu verstehen, wie sie ihre eigene Verwundbarkeit sehen und damit umgehen.
Getting their perspectives and understanding how they view it and how they're coping with it.
Die Bedeutung der Legende des Stahlarbeiters John Henry für die Lebenserwartung afroamerikanischer Männer. Andreas Roberts sprach mit dem Wissenschaftler Sherman James. Es ist kirchenkritisch und steht für offene gesellschaftliche Debatten. Das allgemeine Wochenblatt Tygodnik Powszechny in Polen. Katholiken gründeten die Zeitung in Krakau noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Von dem Blatt gingen wichtige Impulse für die polnische Nachkriegsgesellschaft aus. Der junge Karol Wojtyla und spätere Papst Johannes Paul II. Veröffentlichte dort zum Beispiel Abhandlungen. Und im Tygodnik wurde früh über die Verständigung zwischen Polen und Deutschland debattiert. Jetzt, 76 Jahre nach ihrer Gründung, hat die Zeitung große Probleme. Der Krakauer Erzbischof will den Tygodnik nicht mehr unter seinem Dach haben. Martin Sander war für uns in Polen unterwegs.
Es ist eine noble, traditionsreiche Adresse. Das Haus in der Wischnia-Straße 12 liegt am Rande der Altstadt von Krakau, zwischen dem Wawel der alten Königsburg, den Tuchhallen und der Marienkirche mit ihrem berühmten Trompetensignal. Das Haus gehört dem Erzbistum. In seinen Räumen residiert seit vielen Jahrzehnten eine der bedeutendsten Wochenzeitungen Polens, der katholische Tygodnik Powszechny. Doch nun soll die Redaktion ausziehen.
Wir wissen nicht, warum der Krakauer Erzbischof entschieden hat, uns den Mietvertrag zu kündigen. Ein Grund wurde uns nicht genannt. Wir haben nur ein trockenes Schreiben des Rechtsvertreters der Kurie erhalten. Mit Berufung auf die Rechtslage bitte man uns, die Räume binnen 3 Monaten zu verlassen.
Michał Okoński ist ein langjähriger Mitarbeiter des Tygodnik Powszechny. Trotz formal juristischer Begründung ist für alle Beteiligten klar, die Motive für die Kündigung der katholischen Wochenzeitung durch das katholische Erzbistum Krakau sind politisch. Denn der Tygodnik Powszechny hat sich in letzter Zeit immer wieder gegen Aussagen des Krakauer Erzbischofs Marek Jędraszewski gewandt. Von der Kanzel herab predigt Jędraszewski, wie auch andere polnische Bischöfe, nationalkonservative Regierungspolitik. Wie viele andere Vertreter von Kirche und Staat geißelt Jędraszewski die angeblich zersetzende Kraft der sogenannten Gender-Ideologie oder auch LGBT-Ideologie. Seine Botschaft: Null Toleranz für Andersdenkende. Bei vielen polnischen Katholiken kommt das gut an. Andere begehren dagegen auf. Der Tygodnik Powszechny versteht die Aufbegehrenden. Michał Okoński.
Die Diskussion wird in Polen lautstark geführt und, wie wir finden, einseitig. Der Erzbischof hat die Stimmung weiter aufgeheizt, indem er die sogenannte LGBT-Ideologie, was ist das überhaupt für ein Begriff, auch noch zur Regenbogenseuche erklärte. Über seine Worte hat sich der Tygodnik Powszechny sehr kritisch geäußert. Wir haben davor gewarnt, dass sie in einer Verfolgung von Menschen münden könnten und auch davor, Menschen mit nicht-heteronormativen Neigungen aus der Kirche auszustoßen. Ja, wir haben vor einer Hexenjagd gewarnt.
Eine solche Haltung hat beim Tygodnik Powszechny Tradition. Ein weltoffener liberaler Katholizismus mit genauem Blick auf den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel gehört zum Selbstverständnis des Blatts seit seiner ersten Ausgabe im März 1945, gleich nach dem Abzug der deutschen Besatzer aus Krakau. Der Gründer Jerzy Turowicz lenkte die Geschicke des Blattes bis zu seinem Tod 1999. Er propagierte bald nach Kriegsende das Theater seines Freundes Tadeusz Kantor und druckte Gedichte und Essays des ihm ebenfalls stets freundschaftlich verbundenen Karol Wojtyła. Turowicz ließ die großen polnischen SchriftstellerInnen früher als andere zu Wort kommen, darunter die späteren Literaturnobelpreisträger Wisława Szymborska oder Czesław Miłosz. Unter den Autoren des Blattes waren Pioniere der deutsch-polnischen Verständigung und der interreligiösen Beziehungen, zumal nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Kirche ist kein Unterseeboot, lautet der Titel eines Buches von Jerzy Turowicz. Besonders am Herzen lag ihm der christlich-jüdische Dialog. Hier in einem Interview aus den 1990er Jahren.
Antisemitismus ist eine sehr unchristliche Haltung, die den Juden Unrecht tut. Übrigens ist auch jede andere Form von Fremdenhass unchristlich. Deshalb haben wir es im Tygodnik Powszechny von Beginn an für unsere Pflicht gehalten, dagegen zu kämpfen und die gerechte Wahrheit zu zeigen. Das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Deklaration Nostra Aetate zum Verhältnis der katholischen Kirche zu anderen Religionen war für uns ein Durchbruch. Die Botschaft hat natürlich nicht das Bewusstsein der breiten Massen erreicht. Deshalb muss die Presse, insbesondere die katholische Presse, dafür kämpfen, dass sie ankommt.
Das Vermächtnis von Jerzy Turowicz ist 2 Jahrzehnte nach dem Tod des Blattgründers aktueller denn je. In einer Zeit, in der das Staatsfernsehen der nationalkonservativen PiS-Regierung Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Antisemitismus in alle Winkel des Landes transportiert, bleibt der Tygodnik Powszechny ein kleines, aber meinungsbildendes Medium, das für Toleranz und die Einhaltung von Grundrechten wirbt. Dabei lässt man auch Gegnerinnen des absoluten Abtreibungsverbots zu Worte kommen oder linke Schriftstellerinnen und Kirchenkritikerinnen wie die jüngste polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, Redakteur Michał Okoński fasst es so zusammen.
In Tygodnik Powszechny findet sich ebenso Platz für den Erzbischof von Lodz als langjährigem Autor und Mitarbeiter unseres Blatts wie für eine Rabbinerin, die über ihre Sicht der Tora schreibt, oder für Agnostiker und Atheisten. Das sind nicht die Kriterien, nach denen wir fragen.
Doch viele Kirchenvertreter fragen genau danach. Sie halten den Tygodnik Powszechny schlicht für glaubensfeindlich und gefährlich. Das Blatt müsse bekämpft werden. Der Philosoph und Priester Dariusz Oko spricht es offen aus.
Im Tygodnik Powszechny kann man lediglich erfahren, was unsere Feinde im Schilde führen, die Verräter der Kirche. Gläubigen Katholiken aber kann diese Zeitung den Kopf verdrehen und ihren Glauben zerstören.
Nach wie vor genießt der Tygodnik Powszechny allerdings hohes Ansehen unter gläubigen Katholiken, die mit dem Kurs des Krakauer Erzbischofs und seiner Anhänger nicht einverstanden sind. Derzeit haben die Freunde des Blatts eine Spendenaktion gestartet. Das Geld soll der Redaktion helfen, bald neue Räume zu finden.
Martin Sander berichtete aus Polen. Wer mit wem Sex haben darf, was im Bett erlaubt und verboten ist, damit hat sich die Sexualmoral wohl zu allen Zeiten in allen Kulturen und Religionen beschäftigt. In Europa war sie bis zum 18. Jahrhundert vom Christentum und christlichen Werten bestimmt. Danach beginnt eine lange Zeit der Auseinandersetzung, bis sie sich schließlich unter dem Einfluss des Feminismus und der sexuellen Revolution ab den 1960er Jahren in Europa stark wandelt und immer liberaler wird. Doch für Gläubige gelten weiterhin eigene Gesetze, so auch für Muslime. Das Berliner Institut für Islamische Theologie hat jetzt ein Forschungsprojekt zu dem Thema gestartet. Thomas Klatt berichtet.
Im Bett ist alles erlaubt, was das Strafrecht nicht verbietet und womit die Beteiligten einverstanden sind. Für Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, gelten jedoch eigene Regeln. Wann, mit wem, zu welchem Zweck? Dazu gibt es in den Weltreligionen ein ebenso umfassendes wie unübersichtliches Schrifttum. Das Berliner Institut für Islamische Theologie will nun in einem neuen Forschungsprojekt eine muslimische Sexualethik zusammentragen. Serdar Kurnaz vom Berliner Institut für Islamische Theologie erklärt zunächst Grundsätzliches.
Tatsächlich ist die Grundhaltung eigentlich die, dass Sex Spaß machen soll sogar. Sex ist da, um auch diesen Akt zu genießen. Und Sex ist auch nicht, um wirklich nur um Kinder zu zeugen. Also dieses Ideal gibt es auch in dieser Tradition, also dass man versucht, dies darauf zu reduzieren, aber das ist eine Minderheitsmeinung, sondern Sex ist eigentlich da. Und da sind auch zum Beispiel Handbücher, in der Rechtsliteratur gibt es Handbücher, die, wie wir das heutzutage aus der Kamasutra kennen, Praktiken nicht vorschreiben, sondern beschreiben, um noch stärker Lust zu erfahren, die man während des sexuellen Aktes dann auch zu erfahren gedenkt.
Allerdings alles nur im Rahmen einer rechtlich einwandfrei vollzogenen Ehe.
Es ist ein ganz weitgehender Konsens unter Musliminnen und Muslimen, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr problematisch ist. So, also das wird abgelehnt.
Sagt Juniorprofessorin Mira Sievers. Sie ist eine der Projektverantwortlichen am Berliner Institut für Islamische Theologie für die neunköpfige Forschungsgruppe mit dem etwas sperrigen Titel »Wege zu einer Ethik – Neue Ansätze aus Theologie und Recht zwischen modernen Herausforderungen und islamischer Tradition«. Sievers nennt ein aktuelles Dilemma.
Jetzt haben wir gleichzeitig das Problem, dass Menschen deutlich später heiraten. Die Jugend wird länger. Wenn man mit 30 heiratet, mit Mitte 30, ist man jetzt nicht unbedingt spät dran. So, das heißt, wenn Sie das jetzt sich ausrechnen wollen, kommen Sie auf irgendwie so mindestens 20 Jahre, wo Menschen mit sexuellen Bedürfnissen konfrontiert sind, aber möglicherweise nicht verheiratet sind.
Im Islam gibt es keine eigene Ethikdisziplin wie in der westlichen Philosophie oder der christlichen Theologie. Insofern versucht man sich am Berliner Institut für Islamische Theologie in Pionierarbeit.
Das heißt, es gibt nicht einfach die Ethik, zu der man ein Ethikbuch aus dem Regal nehmen kann und aufschlagen kann, sondern es ist vielmehr so, dass innerhalb der islamischen Tradition ethische Fragen verhandelt worden sind, diskutiert worden sind. Also zum Beispiel im islamischen Recht oder auch in der systematischen Theologie, innerhalb der islamischen Philosophie oder auch in der Mystik. und zu fragen, wie lassen sich eigentlich diese Überlegungen für heutige Fragen fruchtbar machen.
Denn in 1400 Jahren islamischer Geschichte haben sich bis heute eine Vielzahl von Meinungen entwickelt. Eine Schwierigkeit des Forschungsprojekts: Es gibt heute Begrifflichkeiten, die in der muslimischen Welt bislang unbekannt waren. Islamwissenschaftlerin Mira Sievers.
Es ist so, dass Homosexualität ein Begriff ist, den wir heute im 21. Jahrhundert verwenden, womit wir bestimmte Vorstellungen verbinden. Das ist aber kein Begriff, der in dieser Weise in einem muslimischen Rechtstext aus dem 11. Jahrhundert vorkommt. Wir können nicht sagen, der Gelehrte XY sagt zum Thema Homosexualität Z. Warum? Weil er zu diesem Konzept erst einmal gar nichts sagt, weil das Konzept so nicht existierte.
Dennoch wird in muslimisch geprägten Ländern Homosexualität unter Bezug auf die Tradition verdammt. So steht den Islamwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine bisher noch nie geleistete Übersetzungsarbeit zum Thema Sexualethik in die heutige Zeit bevor. Die auf 2 Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projektgruppe arbeitet ebenso wissenschaftlich wie alltagsnah. Man stehe auch in enger Rückbindung und in Zusammenarbeit mit Seelsorgern und religionssensiblen Beratungsstellen. Auf keinen Fall wolle man an den Fragen und Bedürfnissen der Gemeinden vorbeiarbeiten, sagt Sievers. Ziel ist dabei etwa die Erarbeitung eines Online-Handbuches ethischer Grundbegriffe, also eben auch zur Sexualethik. Das Berliner Institut für Islamische Theologie arbeitet dabei zusammen mit dem Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dort sitzt die Islamwissenschaftlerin Rana Al-Sufi.
Wir wissen, wie reich die Tradition ist, wie vielfältig die theologische Tradition ist. Die Muslime, die nicht in diesem Bereich tätig sind, wissen sie nicht. Und die Fragen, die wir heute haben, was jetzt Sexualethik angeht, haben die muslimische Gelehrte im 11., 12. Jahrhundert darüber diskutiert und sie haben sich nicht geeignet. Sie haben unterschiedliche Meinungen geäußert. Und ich denke, das ist wichtig, dass das Wissen zu vermitteln. Es gibt keine klare Meinung, es gibt keine klare Wahrheit, ja, dass die Tradition hat noch was anzubieten. Die Tradition ist gar nicht tot.
Es gehe in dem Projekt darum, die Vielfalt in Sachen Sexualethik zu sammeln und öffentlich aufzuzeigen. Wenig hilfreich sei es, wenn Gläubige sich allein auf die Meinung eines Einzelnen oder etwa gar einer einzelnen Fatwa verlassen.
Fatwa heißt, es ist eine Meinung, die durch die Quellen unterstützt ist. Ich kann auch Ihnen als Beispiel sagen, wenn Frauen aus Frankreich bei einem Mufti anrufen und sie wollen wissen, ob bei ihnen die Pflicht, ein Kopftuch zu tragen, abgehoben wird, weil sie nicht an der Uni oder an der Arbeit mit einem Kopftuch arbeiten können, ja? Wenn er ihnen sagt, ja, sie dürfen, ja, muss er seine Meinung oder seine Urteil begründen. Wenn er sagt, ja, sie dürfen das Kopftuch ablegen, weil sie nicht in einem muslimischen Land leben und weil sie Schwierigkeiten bekommen, dann dürften nur sie das Kopftuch ablegen. Aber am Ende die Entscheidung ist ihre Entscheidung, die Frau, wenn sie das machen will oder nicht, nicht der Mufti. Ich bin persönlich, ich suche keinen Mufti, ich bin selbst meine eigene Mufti. Und wenn ich nach einer Handlung eine Antwort möchte, dann ich selbst suche meine eigene Fatwa. Ich selbst gebe mir selbst eine Fatwa und ich bin sehr zufrieden mit meinem Fatwa.
Auch in Sachen Sexualethik gibt es eine Fülle von Ansichten und Meinungen im Sunniten- wie Schiitentum. Eine Kirche oder gar ein Papst, der eine Sexualmoral vorschreibt, gibt es im Islam nicht. Restriktive Vorstellungen davon, was der Prophet angeblich gut heißt und was nicht, sind allerdings weit verbreitet. Insofern möchte das neue Forschungsvorhaben zu einer theologischen Selbstermächtigung der Gläubigen beitragen, sagt Rana Al-Sufi.
Der Koran ist am Ende nicht eine Enzyklopädie. Der Mensch muss immer nach die richtige Handlung suchen.
Und das auch im Hinblick auf die Sexualität, ein Beitrag von Thomas Klatt. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören.